Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Wir sprechen heute über die Klimaabgabe beim Wohnen. Die sollen künftig nicht mehr nur die Mieter, sondern auch die Vermieter mitbezahlen. Und wir blicken auf die Debatte über eine sogenannte Übergewinnsteuer für Unternehmen. Zuerst aber sprechen wir über die Handelsbeziehungen deutscher Unternehmen in China. Die chinesische Regierung wird schon lange dafür kritisiert, wie sie mit der uigurischen Minderheit im Land umgeht. Sie sperrt Uiguren in abgeschottete Lager und geleakte Fotos zeigen erstmals, wie militärisch und brutal es in diesen Lagern zugeht. Das befeuert die Frage nach den Geschäften deutscher Unternehmen vor Ort. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch kritisieren, dass in einigen chinesischen Zulieferbetrieben uigurische Zwangsarbeiter ausgebeutet werden. Mischa Erhardt über deutsche Firmen vor Ort in China.
BMW hat heute verkündet, ein Recycling-System für ausrangierte Elektroautobatterien aufzubauen. Das Ganze ist ein Joint Venture, also ein Gemeinschaftsunternehmen in China. Das ist kein Zufall. China ist der weltgrößte Markt für E-Fahrzeuge und insbesondere für die hiesige Automobilindustrie von immenser Bedeutung.
Um die 40% des Umsatzes der deutschen Autobauer und Zulieferer werden in China erzeugt,
sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center Automotive Research in Duisburg. Die Verflechtungen der Autoindustrie mit China und chinesischen Firmen sind also eng. Dabei ist Volkswagen deswegen exponiert, weil der Konzern ein Werk in der Provinz Qingyang betreibt, ebenso wie der Chemiekonzern BASF. Ansonsten seien laut deutscher Außenhandelskammer in China nur sehr wenige Unternehmen in der Provinz Qingyang tätig, aus der die Berichte über Menschenrechtsverstöße gegen Uiguren kommen.
Und auch für den Großteil der deutschen Unternehmen gilt, dass der Einkauf aus dieser Region nicht kommt, weil die Region selbst natürlich relativ wirtschaftsschwach ist.
So Jens Hildebrandt, Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer in China. Die Handelskammer beziffert die Anzahl deutscher Unternehmen in China insgesamt auf rund 5.000, davon mehr als die Hälfte in der wirtschaftlich starken Region Shanghai. Rund 1 Million Beschäftigte arbeiten in China für die deutschen Firmen. Oft müssen Firmen, wenn sie in China Geschäfte machen wollen, in eine Kooperation mit chinesischen Partnern eintreten. Max Zenglein, Chefökonom beim Mercator-Institut für China-Studien, Merix.
Die politischen Rahmenbedingungen in China sind sicherlich anders als hier. Auch die Rechtsstaatlichkeit ist in der Form nicht vorhanden. Das müssen Unternehmen ja navigieren. Das ist aber in dem Sinne jetzt auch nichts, keine neue Herausforderung für die Unternehmen. Und das ist einfach Teil der Realität, in China vor Ort zu sein.
So geben Unternehmen wie Volkswagen oder BASF denn auch an, ihre China-Engagements weiterführen zu wollen. Bei Volkswagen heißt es, man sehe die Enthüllungen über den Umgang mit der uigurischen Minderheit mit Sorge. In der eigenen Fabrik würden unterschiedliche kulturelle und religiöse Hintergründe respektiert. BASF behalte sich das Recht vor, Geschäftsbeziehungen jederzeit zu beenden, sieht dieses Mittel aber nur als Ultima Ratio. Man wolle hingegen auf die Verbesserung der Menschenrechtssituation in China hinwirken.
Dass man mit China keine Wertegemeinschaft hat, hat die Unternehmen in der Vergangenheit ja auch nicht gehindert, in China zu investieren. Da versucht man natürlich irgendwie einen Balanceakt hinzubekommen und sich im Wesentlichen aus diesen politischen Themen rauszuhalten. Das wird natürlich jetzt in den letzten Jahren immer schwieriger, denn die Wirtschaftsbeziehungen werden von allen Seiten zunehmend politisiert.
So Max Zenglein. Wie in der Vergangenheit dürfte es in Zukunft wohl vermehrt ein Drahtseilakt werden zwischen den wirtschaftlichen Interessen deutscher Unternehmen einerseits und dem Anspruch, in Ländern wie China auf die Einhaltung von Menschenrechten zu pochen.
Über die Geschäfte deutscher Firmen in China war das Mischa Erhardt. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, fordert mit Blick auf die Unterdrückung der Uiguren in China eine neue China-Politik in Deutschland. Es brauche eine offene Debatte über die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von Staaten mit fragwürdiger Menschenrechtsbilanz, sagte sie. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Volkswirt Gabriel Felbermeier gesprochen. Er war bis vor kurzem Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und leitet jetzt das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung. Ich habe ihn gefragt, viele Unternehmen kappen derzeit ihre Verbindung nach Russland. Von China will man auch unabhängiger werden. Können wir uns das als Exportnation in Deutschland leisten?
Ja, die Frage ist, ob man es sich leisten will in Wahrheit. Denn klar ist, dass das Abkoppeln auch in Deutschland und in der Europäischen Union Wohlstand kostet. Dazu gibt es auch Berechnungen. Und der Konsens unter den Wirtschaftsforschern ist, dass das eine kleine zweistellige Zahl an Prozenten an Lebensstandard in Österreich und in Deutschland und rundherum kosten könnte.
Die Idee ist ja, unabhängiger zu werden. Da ist auch die Frage, können wir denn überhaupt alles selbst machen oder mehr selbst machen? Oder wird man eben bis zu einem gewissen Grad eben doch stark auf Handelspartner, Technologiepartner angewiesen sein?
Ja, wir müssen sehen, dass viele Ressourcen, die wir brauchen für die Industrie, für viele Hightech-Branchen, auch für die Energiewende, in Deutschland, auch in Europa gar nicht verfügbar sind, sodass wir allein schon deswegen angewiesen sind auf Handelspartner. Und nicht nur aus China, eben auch aus vielen anderen Ländern, die zweifelhafte politische Regime haben.
Sie haben es gerade gesagt, man sucht gerade auch zum Teil neue Partner. Die EU und auch die deutsche Bundesregierung sind gerade zum Beispiel dabei, neue Partnerschaften in Afrika aufzubauen, im Energiebereich, auch gerade was den grünen Wasserstoff angeht. Das sind aber auch Länder dabei, die diktatorisch regiert sind. Ägypten ist da ein Beispiel.
Ja.
Wie ist das dann zu bewerten, dass man auf der einen Seite sagt, mit Russland will man nicht mehr, mit China will man vielleicht weniger und auf der anderen Seite schließt man neue Partnerschaften ab, wo aber auch keine demokratischen Regierungen da sind?
Ja, das sind natürlich ganz, ganz schwierige Fragen. Ich glaube, was Russland und China besonders macht, ist, dass Länder sind mit Atomwaffen, die auch geostrategisch eine große Rolle spielen und geostrategisch einen großen Schaden hervorrufen können. Das ist jetzt bei diktatorisch regierten kleinen Staaten in Afrika nicht der Fall. Aber natürlich, eine gewisse moralische Doppelbödigkeit ist da schon da. Nicht? Ich glaube, dass man wegkommen muss in der ganzen Diskussion von der Länderebene. Ich glaube, man muss sehr viel zielgerichteter vorgehen. Das deutsche Lieferkettengesetz und europäische Überlegungen in diese Richtung, die sollen ja dazu führen, dass Handelsbeziehungen deutscher und europäischer Unternehmen mit Partnern im Ausland, die Menschenrechte nicht achten, nicht mehr zustande kommen. Und das wäre dann sehr viel besser, als wenn man pauschal sagt, wir müssten gegenüber China oder gegenüber Ägypten unsere Handelsbeziehungen pauschal reduzieren.
Gibt es denn da aus Ihrer Sicht trotzdem eine Grenze, wo man sagen sollte, mit diesen Ländern, da machen wir noch Geschäfte und mit denen vielleicht grundsätzlich nicht mehr?
Ich glaube schon, dass es diese Grenze gibt und die ist dort gezogen, wo ein Regime wie das russische aktuell wirklich den Weltfrieden bedroht und nicht nur die eigene Bevölkerung schlecht behandelt, sondern ein souveränes anderes Land überfällt, wie das bei der Ukraine passiert ist. Wenn Richtung Taiwan Ähnliches geschieht, dann würden wir, glaube ich, mit ganz China in eine ähnliche Lage kommen und dann kann man nicht mehr davon ausgehen, dass wir so weitermachen, als wäre nichts passiert. Wenn ein Regime seine eigene Bevölkerung unterdrückt, dann müssen wir hier mit offenen Augen die Handelsbeziehungen betrachten und man muss sich überlegen, bei welchen Produkten, mit welchen Unternehmen gibt es konkret Probleme. Aber da würde ich nicht sagen, dass man da pauschal die Handelsbeziehungen insgesamt kappen soll, denn da bestraft man ja sehr viele Menschen, die gar nichts zu tun haben mit einem solchen nicht demokratischen Regime.
Manche Ökonomen argumentieren auch so, dass sie sagen, gerade wenn man handelt, hat man die Möglichkeit, Einfluss auf Regierungen zu nehmen. Sehen Sie das auch so?
Ja, absolut. Ich glaube, dass diese These vom Wandel durch Handel sicherlich nicht so simpel ist, dass man sagen kann, man braucht nur Handel treiben und schon geschieht der Wandel in unserem Sinn. Also offensichtlich hat der intensive Handel mit Russland nicht dazu geführt, dass die Führung in diesem Land sich unseren westlichen Werten angenähert hat. Die Tatsache, dass das manchmal nicht klappt, heißt nicht, dass es nicht in vielen Fällen sehr wohl recht gute Belege und Evidenz gibt, dass man mit der wirtschaftlichen Kooperation auch einen institutionellen oder kulturellen Wandel auslösen kann in diesen
Ländern. Zum Beispiel?
Naja, die Osterweiterung der Europäischen Union ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man Länder wie Bulgarien, Rumänien sozusagen ganz klar mit dem Angebot einer Einbettung in den Binnenmarkt zu sehr tiefgreifenden institutionellen Reformen bewegen konnte, zur Bekämpfung der Korruption zum Beispiel. Und man muss sich immer auch die Frage stellen, was wäre denn, wenn der Westen insgesamt mit China nicht in dem Ausmaß Handel treibt, wie wir das machen? Wäre China dann ein sozusagen freundlicheres Land? Wäre China dann vielleicht nicht ein Nordkorea 2.0? Deswegen, trotz der Schwierigkeiten, die wir vielfach haben, eben auch mit Russland, würde ich sehr davor warnen, dieses Modell des Wandels durch Handels vorschnell in den Abfalleimer zu werfen.
Der Volkswirt Gabriel Felbermayr war das im Gespräch über globalen Handel und ethische Ansprüche. Ethik und Globalisierung, darum geht es auch im nächsten Beitrag. Alte Containerschiffe werden in Südostasien oft unter schlimmen Arbeits- und Umweltbedingungen verschrottet, zum Beispiel in Indien. Deutsche Staatsanwaltschaften gehen nun erstmals gegen dieses Vorgehen in großem Umfang vor, Peter Hornung berichtet.
Alang am Indischen Ozean, der größte Schiffsfriedhof der Welt. Zehntausende Wanderarbeiter zerlegen hier Schrottschiffe unter oft fragwürdigen Bedingungen. Unfälle sind häufig, gerade sei wieder einer passiert, sagt uns ein Arbeiter.
Es ist eine sehr gefährliche Arbeit. Vor zwei Tagen ereignete sich auf der Werft V1 ein großer Unfall. Eine Gasflasche ist geplatzt. Zwei Männer wurden getötet. Einer brach sich dabei sein Genick. Obwohl man seit Jahren schon wisse, wie in Alang oft gearbeitet werde, sei es immer noch ein attraktiver Ort, auch für deutsche Reeder, sagt die Umweltaktivistin Ingwild Jensen von der Nichtregierungsorganisation Shipbreaking Platform. Der Grund, hier zahle man mehr Geld für die alten Kähne als anderswo auf der Welt.
Aber der hohe Preis, der in Südasien geboten wird, ist auch damit verbunden, dass man am ordnungsgemäßen Management von Schadstoffen spart, an einer angemessenen Infrastruktur und an den Arbeiterrechten.
In Alang endete im Dezember 2016 auch die Reise der Westerham, ein Containerschiff einer Rendsburger Reederei. Ihr Fall löst nun Unruhe aus in der deutschen Reederbranche. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat zwei Reeder angeklagt. Der Vorwurf, das Schiff sei Schrott gewesen, deshalb sei es ein illegaler Abfallexport aus der EU. Womöglich ein Präzedenzfall, denn zur gleichen Zeit landeten zig andere Schiffe deutscher Reedereien in Indien. Ein Satellitenbild vom März 2017 zeigt knapp 100 Schiffe, die am Strand von Alang zerlegt werden. Jedes vierte davon ein deutsches. Kein Zufall, sagt Umweltaktivistin Jensen.
Die deutschen Reeder sind in den Listen der Schrottschiffe von 2016 und 2017 ganz oben. Die Flotte wurde damals radikal verkleinert und viele dieser Schiffe wurden abgewrackt oder verkauft. Deutsche Reeder haben sich ganz klar lieber für höhere Gewinne entschieden als für eine nachhaltige Entsorgung.
Längst nicht alle diese Schiffe sind wohl illegal nach Alang gekommen. Es gibt Wege, wie Reeder die strenge EU-Gesetzgebung umgehen können, ohne sich strafbar zu machen. Der Fall Westerham aber ist für die Staatsanwaltschaft eindeutig. Der Kieler Oberstaatsanwalt Henning Hadeler.
Die Verantwortlichkeiten dort liegen im Bereich der Schiffsführung sowie im Bereich eines dazwischen geschalteten Maklers, der letztendlich für die Umsetzung mitverantwortlich sein soll.
Das Verfahren sei jedoch noch nicht abgeschlossen. Keiner der Beschuldigten wollte sich auf Nachfrage zu den Ermittlungen äußern. Die Staatsanwaltschaften im Norden jedenfalls werden sich den Fall der Westerham genauestens anschauen. Sie selbst nämlich führen zahlreiche Ermittlungsverfahren in ähnlichen Fällen.
Staatsanwaltschaften gehen gegen den illegalen Export von Schrottschiffen vor, Peter Hornung berichtete. Seit gut einem Jahr gibt es in Deutschland einen Preis für CO2-Emissionen. Der fällt auch beim Wohnen an, beim Verbrauch von Öl und Gas. Die Kosten zahlten bisher die Mieter. Jetzt hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, nachdem sich auch Vermieter beteiligen müssen. Panayotis Gavrilis berichtet.
10 Stufen soll es geben. Bei einem Haus mit einer sehr schlechten Energiebilanz übernehmen Vermieterinnen und Vermieter 90% des CO2-Preises, 10% die Mieterinnen und Mieter. Stößt hingegen ein Gebäude im Jahr wenig CO2 pro Quadratmeter aus, müssen Vermietende nichts zahlen, weil die Mietenden zu 100% die Kosten übernehmen. Wer mietet, soll motiviert werden, Energie zu sparen, und wer vermietet, soll motiviert werden, energetisch zu sanieren. Das Ziel, den Gebäudebereich klimaneutral machen.
Das ist eine gute Nachricht für die Mieterinnen in Deutschland.
So Bundesbau- und Wohnministerin Clara Geiwitz. In der Tat, auf diesen Tag haben Mieterinnen und Mieter lange warten müssen. Aufteilungspläne der Vorgängerregierung endeten ohne Ergebnis im Streit. Die Folge, die CO2-Kosten für vergangenes und dieses Jahr tragen die Mieterinnen und Mieter alleine. Klimaschutzminister Robert Habeck zeigt sich zufrieden mit dem geplanten Stufenmodell.
Die Regelung ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Status quo. Im Moment ist es ja so, dass die Mieter den CO2-Preis komplett tragen müssen. Das ist aber nicht der Sinn des CO2-Preises nie gewesen, sondern er zielt ja darauf, den CO2-Ausstoß zu verringern, also im Gebäudebereich die Sanierungsrate zu erhöhen.
Das Stufenmodell betrifft bundesweit ca. 13,6 Millionen Wohnungen. Genau dort, wo Brennstoffe wie Gas oder Heizöl verwendet werden, die mit einem CO2-Preis belegt sind. Wenn ein Wohngebäude bereits direkt oder indirekt mittels Fernwärme oder Wärmepumpe mit erneuerbaren Energien versorgt wird, fällt es nicht unter die Stufenregelung. Handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude, kann der Vermieteranteil an den CO2-Kosten sogar komplett entfallen. Die nötigen Daten zum Kohlendioxidausstoß sollen über die Heizkostenabrechnung ermittelt werden. Energieversorger werden verpflichtet, diese Daten zu erheben und anzugeben.
Dann schaut man in eine Tabelle und dann hat man im Prinzip die Stufe ermittelt. Das ist also relativ einfach,
sagte der am Gesetzentwurf mitbeteiligte Bundesjustizminister Marco Buschmann. Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert hingegen, die CO2-Grenzwerte seien intransparent. Und Streit scheint bereits vorprogrammiert. Auch die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz, reagiert mit Unverständnis.
Wir halten die Beteiligung der Mieterinnen und Mieter beim CO2-Preis für nicht zielführend, weil die Lenkungswirkung im Gebäudesektor kann nur von den Vermietern erreicht werden. Nur die Vermieter entscheiden darüber, welche Heizung eingebaut werden soll und ob Wärme gedämmt wird. Und das sind die großen Hebel, um die CO2-Reduktion zu erreichen.
Hinzu komme, so Weber-Moritz, eine weitere Belastung. Mit jeder energetischen Sanierung, die den Vermieteranteil beim CO2-Preis drücke, würden die Kosten hingegen dafür über die Modernisierungsumlage auf die Mieterinnen und Mieter übertragen werden. Nun muss der Bundestag sich mit dem Gesetz beschäftigen, damit es wie geplant zum 1. Januar 2023 in Kraft treten kann.
Die Bundesregierung will die Klimaabgabe beim Wohnen zwischen Mietern und Vermietern aufteilen, Panayotis Gavrilis berichtete. Eltern mit mehreren Kindern müssen künftig bei der Pflegeversicherung entlastet werden. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Die Kläger hatten vergeblich auf weitere Entlastung bei der Renten- und Krankenversicherung gehofft. Gigi Deppe berichtet.
Bei der Pflegeversicherung muss tatsächlich noch einmal nachgebessert werden. Es reicht nicht, so das Bundesverfassungsgericht, dass seit einem früheren Urteil die Kinderlosen höhere Beiträge zahlen müssen. Eltern mit mehreren Kindern müssten spätestens ab Ende Juli nächsten Jahres noch mehr entlastet werden. Das Gericht sagt, dass Familien schon vom zweiten Kind an benachteiligt werden, weil sie je nach Kinderzahl viel mehr Kosten haben und dadurch, dass mindestens ein Elternteil bei der Berufstätigkeit zurückstecken muss. Diese Nachteile würden im System der Pflegeversicherung nicht genügend ausgeglichen. Anders bei der Rentenversicherung. Da würden Kindererziehungszeiten bereits anerkannt. Und bei der Krankenversicherung sei der Gesetzgeber Eltern mit mehreren Kindern schon sehr entgegengekommen durch die beitragsfreie Familienversicherung. Da würden die Kinderlosen also bereits einen solidarischen Beitrag leisten. Bei der Renten- und Krankenversicherung müsse sich daher nichts ändern.
Eltern mit mehreren Kindern werden künftig bei der Pflegeversicherung entlastet, Gigi Deppe berichtete. Und mehr zu diesem Thema hören Sie gleich in unseren Informationen am Abend ab kurz nach 6. Viele Energiekonzerne machen derzeit enorme Gewinne wegen der hohen Energiepreise. Haben sie einfach Glück oder sollen sie die hohen Gewinne durch Steuern wieder abgeben? Das wird derzeit in Brüssel und Berlin diskutiert. Die Linke im Europaparlament fordert eine Übergewinnsteuer. Die Linksfraktion im Bundestag auch. Und in Italien wurde so eine Steuer schon eingeführt. Peter Kapern aus Brüssel.
Die Energiepreise gehen durch die Decke, seit Monaten schon. Genauso wie die Gewinne derjenigen Unternehmen, die Energie verkaufen. Sie fahren sogenannte Übergewinne ein. In welchem Umfang, das kann für das laufende Jahr noch niemand genau vorhersagen. Aber das Netzwerk Steuergerechtigkeit hat jetzt eine erste fundierte Schätzung vorgenommen.
Die Preissteigerung durch den Krieg so bleibt wie bisher, werden weltweit Übergewinne deutlich über 1000 Milliarden Euro entstehen und diese Gewinne sind bei ganz wenigen großen Öl- und Gaskonzernen konzentriert,
sagt Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, einem Dachverband von Gewerkschaften, kirchlichen Gruppen, NGOs und Wissenschaftlern, der sich für eine gemeinwohlorientierte Finanzpolitik engagiert, wie es in der Charta heißt. Fette Übergewinne also, sagt Trautvetter. Während jemand anderes sagt, dass es so etwas wie Übergewinne gar nicht gibt.
Der Fiskus kennt keinen Übergewinn. Der deutsche Fiskus kennt nur Gewinn. Und der wird besteuert. Er kann nicht beurteilen, was ein Übergewinn ist.
So Christian Lindner, der Bundesfinanzminister. Und Christoph Trautvetter räumt ein, dass es in der Tat nicht leicht ist, festzustellen, was ein Gewinn ist und was ein Übergewinn.
Übergewinne sind wirtschaftswissenschaftlich nicht eindeutig definiert.
Gleichwohl aber gäbe es das Phänomen, dass sich unter bestimmten Umständen Unternehmen eine goldene Nase verdienen.
Es sind Gewinne, die höher sind als das, was im marktwirtschaftlichen Wettbewerb normal ist. Sie entstehen immer dann, wenn der Preismechanismus nicht ordentlich funktioniert.
Und das war einer Studie zufolge, die das Netzwerk Steuergerechtigkeit im Auftrag der Fraktion der Linken im Europaparlament erstellt hat, in den vergangenen Jahren recht häufig und in vielen Branchen der Fall. Nicht nur Digitalkonzerne und Pharmaunternehmen waren die Gewinner der Corona-Pandemie-Krise. Und derzeit sind es eben Energielieferanten und nach Lesart des Netzwerks Steuergerechtigkeit all jene großen Unternehmen, die einerseits von staatlichen Hilfen in der Krise profitierten und gleichzeitig Gewinne an ihre Eigentümer ausschütten. Martin Schirdewan, Vorsitzender der Linksfraktion im Europaparlament, fordert deshalb den Finanzminister zum Eingreifen auf.
Das ist alles nicht hinnehmbar und deshalb braucht es eine sogenannte Übergewinnsteuer. Das heißt, diese zusätzlichen durch die Krise erzielten Gewinne müssen stark besteuert werden durch den Staat. Das Geld kann dann der Umverteilung dienen, damit die Folgen der Energiepreisexplosion für die normalen Haushalte geschmälert werden.
70% der Übergewinne sollen abgeschöpft werden, fordert Schirdewan. Was einfach wäre bei Unternehmen, die ihren Sitz in der Europäischen Union haben, wie etwa BioNTech, die Firma, die mit ihrem Corona-Impfstoff reich wurde. Schwierig wäre es bei Öl- und Gaskonzernen, deren Unternehmenszentralen außerhalb der EU liegen. In diesen Fällen müsse man die Umsätze besteuern, die die Konzerne in der EU machen, nicht die Gewinne, so das Netzwerk Steuergerechtigkeit, nach dem Vorbild der Digitalsteuer, die in manchen EU-Ländern eingeführt wurde. Finanzminister Lindner aber verweist darauf, dass, wenn man denn von Übergewinnen überhaupt sprechen könne, die derzeit vor allem in zwei Branchen anfallen.
Wenn gegenwärtig große, hohe Gewinne mit Solarstrom und Windstrom erzielt werden, ist das ein Anreiz für private Kapitalgeber, dort zu investieren. Würden wir jetzt diese sogenannten Übergewinne abschöpfen, reduzieren wir ja automatisch den Anreiz, die Knappheit zu schließen.
Mit marktwirtschaftlichen Prinzipien, so Lindner, sei eine Übergewinnsteuer also nicht vereinbar.
Politiker und Volkswirte debattieren, ob Übergewinne möglich und gerechtfertigt sind, Peter Kapern berichtete. Damit schalten wir an die Börse nach Frankfurt zu unserem Reporter Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, die amerikanische Notenbank Fed veröffentlicht heute Abend das Protokoll ihrer vergangenen Sitzung. Das ist ein Anhaltspunkt für Anleger über die künftige Geldpolitik. Wie reagiert der DAX darauf?
Na, man wartet hier ab. Der DAX aktuell kräftig im Plus, darf man mal so sagen. Über 100 Punkte legt er zu, 0,8% sind das, also Stand jetzt 14.032 Punkte, kurz vor Tore Schluss. Klingt spektakulärer, als es eigentlich ist. Es ist nämlich ungefähr der Stand, wo er heute Morgen auch gestartet ist. Es ist so eine enge Spanne von rund 400 Punkten, in der sich der deutsche Aktienindex in den letzten Tagen einfach auch bewegt. Und das ist das übliche Abwarten, was wir vor solchen Protokollen immer sehen.
Schlechte Zahlen gab es heute zum Konsumklima in Deutschland. Zeigt das Folgen?
Es hat zwischendurch Folgen gezeigt. Einige Konsumaktien nicht deutlich ins Minus gedrückt. Es drückt hier insgesamt auf die Stimmung. Der deutsche Konsum ist eben wichtig für die deutsche Konjunktur. Es ist ein wichtiges Standbein inzwischen geworden. Man betrachtet das hier durchaus mit Sorge.
Die Europäische Zentralbank warnt vor einem Ende des Immobilienbooms. Hat das die Anleger verschreckt?
Na, verschreckt nicht. Man beobachtet das hier schon etwas länger, dass also diese Euphorie, die wir ja schon mal gesehen haben bei deutschen Wohnungsunternehmen, dass die so allmählich verflogen ist. Das ist eine sichere Bank, wie man hier so schön sagt. Man kann da eben ganz gut investieren, aber diese Überflieger, wie wir sie vor mehreren Jahren an der Börse gesehen haben, die sind sie eben nicht mehr. Und die Kursentwicklung bei der Deutschen Wohnen beispielsweise, die zeigt das heute auch relativ deutlich. Also gegen den Markt ein Minus von 1,2%, das ist eine klare Ansage.
Dann blicken wir noch auf einen anderen Einzeltitel. Die Nordex-Aktie bricht um mehr als 20% ein. Warum?
Weil das Unternehmen seine Prognose streichen musste. Man hat eigentlich auch genug Aufträge und könnte sich im Augenblick wirklich auch eine goldene Nase verdienen, aber eben große Lieferschwierigkeiten. Also man klagt eben wegen der gestiegenen Rohstoffpreise und man wartet eben dringend auf Material, das man braucht, um eben Windturbinen auch zu bauen. Insofern dann jetzt auch diese Streichung der Prognose. Die Analysten, die ersten, haben da bereits den Daumen gesenkt, die Anleger heute auch. Woche. Die Aktie aktuell mit minus 19,6. Einer der ganz, ganz großen Verlierer an diesem Tag.
Und dann blicken wir auf Euro-Rente Gold.
Ja, der Euro hat seinen Höhenflug beendet, jetzt bei einem $0,0656. Der Referenzkurs, die Rentenumlaufrendite kommt zurück auf 0,84% und der Goldpreis jetzt bei $1,848 je Feinunze, auch das etwas weniger als gestern.
Das war der Börsenbericht von Samir Ibrahim. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie Kultur heute mit Maya Elmenreich. Darin geht es um das laufende Filmfestival in Cannes. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend.